Von meiner Seite auch schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, für jeden, der hier gekommen ist. Ich möchte über das Thema der zweiten Chance reden, und zwar anhand eines sehr bekannten biblischen Beispiels, was wir in Lukas 15 finden. Ich glaube, dass jeder schon seit seiner Kindheit irgendwie mit diesem Gleichnis, mit diesem Beispiel vertraut ist. Also wie gesagt, in Lukas 15 zu finden, der Verlorene oder die Verlorene habe ich ganz bewusst hier hingesetzt, weil es handelt sich zwar um einen Mann, jungen Mann, aber es kann genauso auch, könnte auch ein Mädchen, eine Tochter sein, weil die Geschichte trifft auf uns als Menschen zu. Und zwar, wir erleben hier Folgendes. Wir lesen in Vers 1, immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Es sind Menschen der zweiten und dritten Klasse, Menschen, die aus dem Rahmen fallen, die anecken. Das sind durchaus Menschen auch wie du und ich, die aber die Bedürftigkeit ihrer Sünde erkennen und die Sehnsucht nach einem neuen Leben mit Gott haben, die hier zu Jesus kommen. Jesus beginnt mit einem damals überall bekannten Bild. Er hat drei Geschichten eigentlich hier in Kapitel 15, die er erzählt. Und zwar erzählt von einem Hirten, der 100 Schafe hat. Und am Abend, als er nochmal seine Herde kontrolliert, fällt ihm plötzlich auf, dass eins nicht dabei ist. Vielleicht kann der es sogar mit dem Namen. Und er geht wieder los in die Dunkelheit hinein und ruft nach dem Schaf. Und als er es dann schließlich gefunden hat, vielleicht in einen Abhang gestürzt, hatte sich von der Herde losgelöst, hatte sich verirrt und verlaufen. Und dann holt er es mühsam heraus, tut es auf seine Schulter und geht so wieder zurück. Und dann ruft er spontan seine Nachbarn und seine Bekannten zusammen und lädt sie ein und sagt, ich habe mein Schaf verloren, aber jetzt habe ich es wiedergefunden. Und Jesus endet diese Geschichte, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Dann erzählt Jesus eine zweite Geschichte und berichtet von einer Frau, die 10 Silbermünzen, griechisch Drachmen, hatte und eines davon verliert. Sie stellt das ganze Haus auf den Kopf. Wahrscheinlich gehörte diese Münze zu einer Kette, die sie zur Hochzeit trug und für die sie, für sie wertvoll war. Endlich findet sie die Münze. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt, ich habe mein verlorenes Geld, meine Münze wiedergefunden, freut euch mit mir. Und wieder, genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Wir merken also hier die frommen Pharisäer, die Schriftgelehrten, die meinen, dass alles nach ihren Maßstäben gehen muss. Und die wissen, wie man mit Gott in Verbindung kommt. Aber Jesus widerspricht ihnen und macht deutlich, dass er Freude an Menschen hat, egal in welcher Situation sie sind, wenn sie zu ihm umkehren. Im dritten Beispiel unserer eigentlichen Geschichte geht es nicht mehr um ein Schaf, eine Münze. Es geht um einen geliebten Menschen, den ein Vater hergeben muss. Jesus erzählt auch diese Geschichte, um deine und meine Beziehung zu Gott zu hinterfragen und zu beleuchten. Wir lesen ab Vers 12, Jesus fuhr fort, ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, das mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne. Das Erbe, das mir nach dem Tod meines Vaters zusteht, schon jetzt zu wollen, war ganz schön frech. Er hat ja damit quasi gesagt, Vater, okay, wenn du dann irgendwann nicht mehr bist, irgendwann fällt mir das Erbe eh zu. Also was soll's, gib's mir jetzt schon. Und der Vater wird sicherlich traurig gewesen sein, aber er teilt das Erbe unter beide auf. Und nach üblichem jüdischen Brauch damals hat der Ältere 2/3 und der Jüngere 1/3 des Geldes bekommen. Also wie gesagt, wir könnten ja auch von Töchtern reden, die ja in ähnlicher Situation sein könnten. Mein erster Punkt soll sein, in vollen Zügen, Moment, Entschuldigung, das habe ich übersprungen. Okay, das waren diese erste, in vollen Zügen gelebt. In vollen Zügen gelebt. Vers 13 lesen wir, wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Hatte der Sohn, ich nenne ihn hier Ben, abgeleitet von Benjamin, beim Vater nicht alles gehabt, konnte er nicht froh sein, so einen guten Vater zu haben. Irgendwas störte ihn an diesem Vater. Aber es war ja schon ähnlich wie bei Adam und Eva, den ersten Menschen, die im Paradies mit Gott zusammenlebten. Sie hatten eine harmonische Gemeinschaft untereinander und auch mit Gott. Aber irgendwas fehlte ihnen anscheinend. Sie meinten, ihnen würde etwas fehlen. Dabei hatten sie ein Leben ohne Krankheit, ohne Mühe, ohne Tod. Sie hatten, wie gesagt, eine innige Beziehung zueinander und auch zu Gott. Aber wie bei ihnen, so auch hier der junge Mann. Das Abenteuer, ein Leben in Freiheit, zieht von Gott weg. Gerade in jungen Jahren träumt man von einem Leben vielleicht im Ausland oder man möchte schnell viel Geld verdienen, vielleicht eine Weltreise machen. So unter anderem auch ein Mann, der auch ein Buch geschrieben hat darüber, Christopher Schacht. Er beschreibt in seinem Buch, dass er sich nach seinem Studium vorgenommen hatte, eine mehrjährige Weltreise mit 50 Euro Startkapital zu machen. In Holland angekommen, er war Deutscher, hat er schon 30 Euro verplempert und hatte noch 20 Euro in der Tasche. Aber er fand einen Job und so ging es dann weiter. Er ging so von Ort zu Ort, von Land zu Land und hat wirklich in 4 Jahren 45 Länder bereist, ohne in ein Flugzeug zu steigen. Das heißt also, er hat niemals ein Flugzeug benutzt und hat 100.000 Kilometer zurückgelegt. Ein sehr interessantes Buch mit 50 Euro um die Welt. Ganz anders als Ben in unserer Geschichte lebte Christoph eher bescheiden und vergeudete sein Geld nicht in Saus und Braus. Wie Bens Lebensstil aussah, beschreibt Lukas mit der Aussage seines älteren Bruders, der später zu Wort kommt. Und zwar beschwert er sich bei seinem Vater: Vater, der da hat sein Geld mit Huren, mit Prostituierten, mit Partys und Trinkgelagen verbracht. Das heißt also ein Leben, was keiner einem anderen wünschen würde. Die Leute, mit denen sich Jesus umgibt, waren solche Verschwender, Verschwenderinnen. Der Name Prodigal hier aus dem Englischen beschreibt das. Das heißt eigentlich der Verschwender oder auch der Verlorene. Die Leute, mit denen sich Jesus umgibt, also lebten solch einen Lebensstil und das missfiel ja. Und wir können es ja auch verstehen, diesen religiösen Menschen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, und dachten, wie kann dieser Mann, Jesus, sich mit solchen Leuten überhaupt einlassen und mit ihnen Zeit verbringen. Aber Jesus hatte ja eine Absicht. Er wollte ihnen neues Leben geben. Er hat die innere Not gesehen. Was geschieht mit unserem jungen Mann? Er wacht auf. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Ist es nicht so, wie das Sprichwort sagt, ein Problem kommt selten allein? Das Geld ist leer, die sogenannten Freunde sind weg und eine Wirtschaftskrise bringt Menschen im ganzen Land in Not. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Wir merken also, er ist am Nullpunkt angekommen, bei den Schweinen gelandet. Ein paar moderne Beispiele möchte ich gleich noch beleuchten. Da ist Rocky, der in den 80ern ziemlich bekannt wurde. Nicht Sylvester Stallone, sondern Rocky, der Mann mit der Maske hieß er, der auf der Reeperbahn die Gegend unsicher machte und total tätowiert war vom Kopf bis zum Fuß. Und dann die Geschichte von Wilhelm Bunz, der als Bibelraucher berühmt wurde, der wirklich Blatt für Blatt seiner Bibel verraucht hat. Und dann auch Leute wie Justin Bieber, eine Whitney Houston oder andere, die irgendwie eine Beziehung zu Jesus gefunden haben, aber doch immer wieder ins Straucheln kamen. Extremfälle, denkst du? Ich nicht. Mir geht's gut, ich bin einigermaßen solide, aber du lebst ohne ihn. Gott ist für dich nur eine Randfigur. Es hat mal jemand gesagt, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er will der Regisseur sein. Und ich denke, dass Gott zwar vielleicht irgendwie eine Rolle in unserem Leben spielt, eine Randfigur ist, irgendwie auch vorkommt, ja, aber Gott ja, aber Jesus wozu? Ich habe ja viel auch mit Muslimen zu tun, aber auch viele Menschen hier in Österreich, die fragen, Gott ist gut, Gott ist irgendwie, wir akzeptieren das, der Schöpfer Himmels und der Erde, aber Jesus brauche ich nicht unbedingt. Die Botschaft der Bibel ist jedoch eindeutig. Die ersten Menschen haben sich das Paradies verscherzt. Da, wo früher uneingeschränkte Liebe untereinander und mit Gott, dem Schöpfer, herrschten, wo es keinen Tod, kein Leid, keine Krankheit gab, ist Hass, Neid und Krieg und Verderbtheit eingekehrt. Gott spielt vielleicht auch bei dir immer noch nur eine Nebenrolle, obwohl du dir dessen bewusst bist, dass wenn wir in die Tageszeitung schauen oder ins Fernsehen schauen, die Nachrichten sehen, doch vieles den Bach runtergeht und wirklich uns Not macht und Angst machen könnte. Aber Gott schmerzt es, wenn du eines Tages vielleicht so am Ende bist wie bei diesem jungen Mann, dass du bei den Schweinen landest, dass du und ich auch uns kaputt machen, dass wir an Geist und Geist, Seele und Körper krank werden. Er möchte, dass wir gesund sind, dass wir innerlich froh sind und dass wir Glück haben im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch, dass wir nicht in diese ewige Trennung von ihm gehen in Zukunft. Deswegen umgekehrt, das ist wichtig, hier kommt ein wichtiger Schritt, den der junge Mann tut. In Vers 17 lesen wir, da kam er zur Besinnung, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Am Nullpunkt angekommen, kommt Ben zur Besinnung. Wie konnte all das Gute, was er bei seinem Vater hatte, nur ausschlagen? Wie kam er damals zu der Meinung, dass er die große Freiheit draußen in der Welt finden würde? In Drogen, in Alkohol, in sexueller Freizügigkeit und dergleichen. Gott und den Menschen gegenüber in Undankbarkeit zu leben, trennt uns und macht uns einsam. Viele Menschen leben in Abhängigkeiten, aus denen sie selbst nicht mehr herauskommen. Irgendwann hoffentlich wird auch bei dir und auch mir deutlich, dass es mit Gott ein echtes Leben, eine echte Beziehung, und ich rede nicht von Religion, wie Hans am Anfang schon betont hat, sondern eine echte innige Beziehung zu Gott das Schönste ist, dass dort wahre Freiheit zu finden ist. Das, was Ben hier sagt, ist eine echte Umkehr. Und zwar, er kommt zur Besinnung, er sagt, so geht's nicht mehr weiter. Zweitens, er bekennt, ich sterbe hier. Er merkt, dass er, wenn er so weitermacht, irgendwann tot ist, dass er nicht so weiterleben kann. Drittens, im Vaterhaus hatten selbst Angestellte mehr als genug. Viertens, er bekennt sein Verhalten als Schuld an Menschen und an Gott. Fünftens, er macht sich auf den Weg zurück. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Er hätte sich jetzt dahinsetzen können, hätte selbst Mitleid haben können, könnte sagen, ja, ich bin so elendig, irgendwie schaffe ich das nicht mehr. Ich bin nun mal hier gelandet, was soll's, ich komme hier nicht mehr raus. Aber er macht sich auf den Weg. Neben vielen Menschen, die wie du und ich, haben sich mehr oder weniger konsequent auch Prominente auf dem Weg zu Gott gemacht und merkten, dass sie ohne Gott nicht weiterkommen. Darunter natürlich ansatzweise, wir wissen wahrscheinlich schon einiges auch, wie sie nicht konsequent immer so gelebt haben. Eine Whitney Houston, ein Johnny Cash, ein Bob Dylan, eine Nina Hagen, aber auch Justin Bieber, der sich eigentlich als Christ bekennt, doch immer wieder auch strauchelt und emotionelle Krisen hat und versucht, seine Traumata aufzuarbeiten, wie es in einem Instagram-Post heißt. Und dann Rocky der Irokese. Ich möchte kurz eine Geschichte erzählen. 1974 entschied sich Rocky mit Namen Gerhard Bauer endgültig vom kriminellen Milieu abzuwenden. Über einen Freund bekam er Kontakt zur Musikszene der Rocker. Hier wurde Udo Lindenberg auf ihn aufmerksam. Und das schnelllebige Leben im Musikbusiness sowie seine schmerzhafte Erkrankung zu verarbeiten, rutschte er in die Heroinabhängigkeit, und Udo Lindenberg blieb in Kontakt mit ihm und besuchte ihn auch am Krankenbett. Aber dabei blieb es nicht. Eines Tages ist er unterwegs in Hamburg St. Pauli und eine Pantomime-Mime-Gruppe führt dort etwas Christliches auf und ein Mann spricht ihn an. Und er verbringt schließlich 6 Stunden im Jesus-Center dort und gibt sein Leben Jesus Christus. Er bekehrt sich zu Jesus Christus. Der radikale Umschwung Bauers oder Rockys von der Rockerszene in christliche Kreise macht ihn schnell bekannt. Es wurde dann auch ein Buch über ihn verfasst und seine Geschichte ist schon sehr beeindruckend. Der Bibelraucher Wilhelm Bunz, 148 Straftaten hatte er damals zu verantworten, darunter 3 Tötungen. Er kam wieder in Haft. Und wenn man sich in der JVA nicht gut benahm, kam man für mehrere Tage bis Wochen in eine sogenannte Arrestzelle. Dort gab es nichts, keine Zigarette, nichts zu lesen. Nur eine Bibel war erlaubt, so Bunz. Also ließ er sich eine Bibel vom Pfarrer geben, der sehr froh war, dass er endlich ein bisschen sich christlich orientieren wollte. Er las eine Seite, riss sie heraus, drehte sie zur Zigarette und rauchte sie. Und so ging es weiter, bis dass er ins Neue Testament kam. Und er beschreibt, eines Tages fragte mich mein Zellennachbar, ob alles in Ordnung mit mir war. Ich hatte seit Wochen niemanden mehr verprügelt und auch das Personal nicht mehr mit Essen beworfen. Das sah mir nicht ähnlich und in diesem Moment wurde mir klar, dass Gott mich besiegt hatte. Vers 20 weiter. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Wir sind wieder in unserer biblischen Geschichte. Er ging zu seinem Vater, hatte ich schon gelesen, der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Moment, da haben wir die Promis nochmal. Das ist übrigens der Rocky. Entschuldigt, dass ich hier ein bisschen unkonzentriert bin. Genau, da sind wir. Der Vater lief ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Ben wollte nur Diener im Haus seines Vaters sein. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Sein Vater im Orient lief kein Vater, schon gar nicht solch einem Sohn entgegen. Aber sein Vater läuft ihm entgegen, umarmt ihn, ist wahrscheinlich zu Tränen gerührt und nimmt ihn gleich bei sich auf. Der Vater, der ja Gott hier symbolisiert, lässt ihn nicht mal sein Bekenntnis aussprechen, sondern geht gleich weiter. Und zwar, er redet Folgendes: Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an die Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachte das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Ich finde das sehr beeindruckend und wir kennen die Geschichte eigentlich sehr gut. Und wir dürfen wissen, dass Gott auf uns wartet, dass er, auch wenn wir vielleicht schon mal bei Gott waren, wenn wir einen Anfang mit Jesus begonnen haben, der uns ja am Kreuz errettet hat durch seinen Tod, beziehungsweise uns für uns gestorben ist, unsere Sünde auf sich genommen hat, nach 3 Tagen wieder auferstanden ist vom Tod, dem Tod die Macht genommen hat. Und wenn wir diesen Schritt schon mal zu Jesus getan haben und irgendwie wieder vom Weg abgekommen sind, aber auch wenn wir ganz neu diesen Schritt tun möchten, dann ist hier heute die Chance, diesen Schritt zu tun und für sich beten zu lassen.